Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast blickt auf ein sehr bewegtes Leben zurück, auf bald 100 Jahre. Johann Eichhofer, ein Zeitzeuge, danke für die Einladung, herzlich willkommen. Sie wurden geboren am 22. Dezember 1924.
Ja.
Und damals in einer Zeit, wo Sie als lediges Kind ja noch außergewöhnlich waren.
Ja, die wussten, die Nachbarin, die hat gesagt, bei den Juden, dann muss ich sofort weg tun. Weil als Geburt bist du ja ein Jude. Ne?
Das heißt, als lediges Kind wurde man als Jude bezeichnet, oder?
Ja, also ich bin ein Völkheim, also gesagt, den Juden muss man, den kann man nicht so lange liegen lassen. Dann hat sie mir zusammengebracht und ist sie am nächsten Tag nach St. Stephan mit mir zur Taufe.
Und Sie wurden dann von den Großeltern aufgezogen?
Ich war bei der Großmutter, bin ich aufgezogen worden. Ich habe eigentlich bei den Eltern, meine Eltern, wenig zu tun gehabt. Mit der Mutter mehr, aber mit dem Vater überhaupt nicht. Lang.
Warum?
Ja, ich weiß ja nicht. Er ist von mir vorbeigegangen und er hat mich nicht angeschaut. Ne?
Und die Mutter hat damals gearbeitet, oder? Warum
hat die Großeltern das? Die Mutter war das älteste Kind von vier Töchtern. Ne? Und sie ist gegangen nach Steins zum Hof arbeiten.
Ihre Kindheit haben Sie ja in den 30er Jahren verbracht, wo auch große Arbeitslosigkeit.
Ja, das waren harte Zeiten. Ich kann mich gut erinnern, da hat es die Banken noch nicht gegeben. Und mein Großvater, der Karl Eichhofer, der hat eine Geldaufnahme gehabt und hinten von Moorhof, der hat eine Geld gekriegt. Und ich bin halt mein Vater immer mit Kirchen gerannt, Staats. Hat er gesagt, Bub, gehst mit hinter, ich gehe auf Moorhof hinter, ich muss Zinsen zahlen hier. Da sind wir hinter gekommen. Und der hat gesagt, der Vater, ein bisschen können Sie schon nachgeben bei den Zinsen. Ja, hat er gesagt, statt 25% machen wir 24%. Naja, 1% ist ja da schon wieder was gewesen. Die haben 25% hat er müssen zahlen, für das, dass er das Geld hat aufgenommen. Ne? Und ja, so ist das gegangen. Und die haben ja hinten und vorne kein Geld gehabt. Ne? Waren blöde Zeiten. Und ich als Kind bin halt immer mitgerannt. Ich weiß, weil Kirter war in Steins, haben sie immer so mal Öfe den Mittag um mich. Ja, hoffentlich kommen den Juden irgendwas kaufen, damit wir Geld kriegen, dass wir die Zinsen können zahlen beim Gericht. Ja. Und die Juden haben dürfen exportieren. Und die Österreicher haben nichts dürfen exportieren, darum haben sie nichts können kaufen. Ja, das, ich weiß nicht.
Wann kam zum ersten Mal die Liebe zur Feuerwehr?
Das war am 31. Mai 41, da bin ich zur Feuerwehr, offiziell. Bei der Feuerwehr war ich immer, aber offiziell Mitglied war ich am 31. Mai 41. Eigentlich so lange Zeit.
In der damaligen Zeit haben ja auch die Bauern im Ort unter Armut gelitten.
Ja, viel. Bei uns waren 5, 6 Betriebe gerade in Steins beim Gericht vorgemerkt zum Versteigern. Ne? Aber ja, es ist ja logisch, dass sie nachher alle Hitler begrüßt haben, ne? Weil das die einzige Chance war, dass sie zu einer Goldkrämen sind. Ne?
In dieser Zeit wurde auch der Begriff mit den 50-Groschen-Mandeln geprägt. Was war das?
Die 50-Groschen-Mandeln waren der arbeitslos war, hat die Möglichkeit gehabt, um 50 Groschen pro Tag zu arbeiten. Und haben sie Straßen gebaut, eigentlich Weingartenstraßen auf, ist gebaut worden für die 50 Groschen Mandel. Ja. Und die Idee hat er da bis Ende Ende der Woche hat er da 5 Schilling gehabt. Ne, und das war schon, da war er schon wer mit 5 Schilling. Ja.
Wann, Sie kamen dann ja auch zum Reichsarbeitsdienst, glaube ich?
Ja, das war interessant. Ich habe die Schule gemacht in Grotenhof. Bin ich gern Schule gegangen und habe gern gelernt, aber hat keine Möglichkeit gegeben. Da war eine einzige Bürgerschule im Bezirk Deutschlandsberg zur damaligen Zeit. Und die hast du müssen zahlen, wenn du besucht hast.
Wie haben Sie damals dann den deutschen Einmarsch 1938 erlebt? Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Ja, mein Gedanke, da waren alle glücklich, dass ein Umbruch war. Ne? Auf jeden Fall hinterher ist mir draufgekommen, dass der Hitler der gleiche Gauner war wie der Stalin. Ne? Weil jeder hat wohl die Weltmacht haben. Der Hitler hat die Weltmacht wollen und der Stalin hat die Weltmacht auch haben wollen. Ne? Und die zwei, die haben uns immer Krieg geführt, gegenseitig. Nein, genau.
Aber Sie waren damals ja 14 Jahre alt.
Ja.
Wie haben Sie die Zeit erlebt damals? Oder gibt's noch, welche Erinnerungen
ja,
haben Sie noch?
Ja, wie ich 14 war, bin ich das erste Mal mit der Großmutter nach Wien gefahren. Da war ich 14 Jahre alt. Habe ich ein Bündel in Steinanzug. Nein, genau. Und ich war halt glücklich, das erste Mal ein Lok zu hören und zu fahren. Und ein Semmering, das war halt zur damaligen Zeit, der Semmering war ja was. Ne? Da ist ja alles von Semmering gekriegt worden. Ja, der ganze Aufbau und alles, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und in Wien, wie ich war, ich habe gut geschossen. Da sind sie immer gekommen, die anderen haben sich gesagt, du fährst da, du schießt mir eine Reiselaube runter. Ne? Und ich habe halt mit dem Luftdruckgewehr, ich habe keinen Feuerschuss gemacht. Ja, mein Gedanke.
Die Schulzeit haben Sie in St. Stephan verbracht?
Die Volksschule habe ich in St. Stephan verbracht. Und mein letzter Lehrer war der Bachelor. Der ist aufmerksam geworden, weil wir sind die letzte Bank, ist ja immer die berühmte Bank bei mir in der 6. Klasse. Bin ich 3 Jahre in der 6. Klasse gegangen, weil die 5. habe ich nur ein paar Monate gehabt und dann habe ich es können überspringen. Bin ich 6. gekommen. Die besseren, sogenannten besseren, sind halt umgekommen in die 6.
Ich habe von einer Episode gehört, wo Sie mal ein Weißbrot getauscht haben gegen einen schwarzen Trommel. Was war das damals?
Ja, ich habe nur Weißbrot mitgekriegt von daheim. Und ich habe das Weißbrot nicht gern gegessen. Ich habe lieber das Schwarze gehabt. Und die Schüler, der Kramer und der Kater, die verzögert waren, die sind ein bisschen ärmlicher gewesen halt, ne? Und die haben immer gesagt, du, weil gib mir ein Stück Weißbrot. Ich habe gesagt, gib mir ein Schwarzes. Da haben wir immer getauscht.
Wie haben Sie damals die Auswirkungen und Veränderungen in der NS-Zeit erlebt?
Ja, die war eigentlich, wie soll man sagen, ich bin als Bub umeinander gerannt, wie halt die Kinder umeinander rennen. Aber mich hat ja nichts interessiert. Die Politik direkt hat mich nie interessiert. Interessanterweise.
die Jugend damals wurde aber doch dem System irgendwie komplett einverleibt auch, oder?
Ja, die Jugend ist, bist automatisch, bist halt bei der Jugend dabei gewesen, ne? Ich kann mich gut erinnern, da sind die in Rosseck, die Jugend, ist es so ein Jugendclub gewesen. Und das haben wir immer da auf der Wuschen Alm drüben, haben wir halt mir gespielt. Und der Wusch hat immer gesagt, der Alte, Dengel hat immer gesagt, das ist ein Spielen für einen Buben. Ja, und so, ja, wir waren halt so eine lustigen Buben bei Lange, ne? Aber Politik hat sich nie von der Politik hat ihn keiner angesprochen. Das war für uns ja ganz was Neues, wie noch der Kampf um die Politik gegangen ist. Ne? Mir war das wurscht, ob die Hayot oder nicht Hayot waren. Auf jeden Fall, ich hab als erste Mal, wir haben einen jungen Hund gehabt. Und der Neukirchner von Rassach drüben ist einmal umgekommen und hat gesagt, Meike, dein Hund möchte ich gern. Dann hat der Vater gesagt, ja, der kennt einen Buben. Da muss mit dem Buben reden, also mit mir muss er reden. Und der haben wir halt auch. Dann hat er gesagt, du, wenn du meinen Hund mitbringst, kriegst 5 Mark. Wie es damals ist gewesen, 5 Mark waren ja viel Geld damals, ne? Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich bringe ihn um. Und habe ihn halt auf den Radl aufgesetzt, habe ich so ein Ding gemacht, da habe ich den Hund aufgesetzt und bin mit dem Radl umgefahren, da über Rassach, ne, und dort links runter zum Rusen, ne? Und dann habe ich halt die 5 Mark gekriegt. Und mit den 5 Mark habe ich mir das erste Mal ein weißes Hemd gekauft. Und da habe ich halt mit dem weißen Hemd habe ich noch dürfen mitgehen mit den HJ auf Moderjoch auf. Da sind wir 3 Tage auf Moderjoch gewesen. Und der Regenwetter war oben drein noch. Auf jeden Fall, da war ich halt so bei der NSDAP, oder wie das heißen, ja. Ja, aber das hat mich alles nicht interessiert. Mir ist die Jugend, das ist mir wichtig gewesen. Ja.
In der Zeit gab es ja, was ich gelesen habe, auch in Lannach ein kommunistisches Waffenlager.
Ja, beim ehemaligen Schloss in Lannach, der Besitzer, fällt mir nicht ein, die Kommunisten haben dort ein Waffenlager gehabt. Und wie der Umbruch war, haben sie das Waffenlager rausgeholt. Und da waren 2 Bekannte dabei, von der Seik, die Wippel, Burm. Ja, und wir sind die Schüler von Stefan aber auf Steins, haben noch geholfen, die Waffen noch liegen in Steins reingetragen beim Rathaus. Ja, das war für uns Burm, war das eine Gaudi, ne? Nur für die ist es so blöd, weil das, die waren die Betroffenen, ne? Die Wippenbuben. Die Wippenbuben sind noch immer zu den Kommunisten dazugerechnet worden. Ne?
Sie haben jetzt kurz erzählt, es gab damals nur eine Bürgerschule und die war auch teuer. Das heißt, Sie haben damals die Bürgerschule gar nicht besucht?
Nein, es war eine einzige Bürgerschule, im Bezirk Deutschlandsberg. Und die hat müssen bezahlt werden. Und das hätten sie zahlt bei mir. Ne? Und nachher, ich kann mich gut erinnern, wir sind Wartzaun gewesen als Kinder, haben wir müssen immer helfen. Da haben wir Wartz gehabt und die Flieger sind immer geflogen. Und ich habe mir selber gedacht, mein Gott, das war lustig. mit dem Flugzeug, wo man so lange, wie die Stucker sind halt immer geflogen. Und die haben auch zu Flieger gemalt. Da haben wir zu Flieger gemalt und habe die am 31.12. Habe ich die Fliegeruntersuchung gehabt in Graz. Und da waren wir 56, sind wir angetreten. Und 8, die waren wir tauglich. Und ich hatte bald Schwierigkeiten gehabt, weil ich einen plombierten Zahn habe gehabt. Also, du hast müssen volles Gebiss haben. Und weil ich halt so, bei alle Fragen bin durchgekommen, ich kann mich gut erinnern, hat sie einmal gefragt, was ist für ein Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Und ich habe gesagt, hier ist er auf jeden Fall.
Das heißt, damals die Fliegertauglichkeitsprüfung dann bestanden?
Die habe ich bestanden. Und der Major hat uns mitgenommen am Schlossberg auf, haben wir ein Gulasch gekriegt. So eine Erde für Gulasch war es. Und nachher habe ich gekriegt, ich muss mir auf 12 Jahre verpflichten, die Flieger. Ja. Aber die Mutter muss unterschreiben. Aber sie ist die Erziehungsberechtigte gewesen. Und sie war beim Bürgermeister oben beim Baumstängel in der Nähe, hat sie eine Wohnung gehabt. Und ich bin aufgekommen und habe gesagt, sie Mutter, du, wir müssen zum Baumstängel um. Weil du musst unterschreiben und er muss bestätigen, dass die Unterschrift ihre ist. Und weil ich will zu den Flieger, ne, auf 12 Jahre. Ja, sind wir umgekommen, hat der Bahnstieg gesagt, wieso willst du zu den Flieger? Ja, das was soll ich? Ich will was lernen. Ne? Ja, und hat er gesagt, warum gehst du nicht rein auf Geltenhof? Mein Sohn geht auf Geltenhof. Hat er gesagt, du, ich mochte das, da mir heute nichts unterschreiben. Ich mochte das und dann ist er gekommen mit dem Formular. Hat ich müssen unterschreiben. Und das war der Antrag auf die Aufnahme in Alt Geltenhof. Ja. Ja, das war ein Glück. Und bei mir war die Fliegerei passé. Ne?
In der Schulzeit damals, im Religionsunterricht, wurde teilweise auch noch geprügelt, oder? Prügelstrafe gab es damals.
Ja, die Watschen hast alle Augenblick gekriegt. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal aufgesessen. Da hat der Vortrag, der Pfarrer, und ich sage zum du, wenn der Opfer kriegen ist gewesen, dann hat er die Scheißen gekriegt, habe ich gesagt. Ne? Und die Brinder Gretel hat das gehört. Und sie schnell, bitte, der hat gesagt, wenn der den grünen Apfel isst, kriegt er die Scheiße.
Bei Adam und Eva, oder wie?
Ja. Okay. Ja. Und der Pfarrer hat das gehört und die hat rausgemüssen. Ne? Und der hat mit Staben hat er immer auf meine Haxen aufgekaut. Ja, wie ich knirp bin vorn. Ja, und da, bis ich geschrien hab. Und da hat er aufgehört. Und ich mir denke, die Trottel hätte ich früher können schreien. Man wehrt auch, hat sie nicht, aber er hat das immer fortgebracht. Nein, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Dann kamen Sie in die Ackerbauschule in Grottenhof. Ja. Damit war dann die Fliegerei ja, passé. Also ja. Statt Militär ging es dann zur Schule. Aber dann später wurden Sie schon auch rekrutiert und kamen an die Front als Funker.
Das war so, in der Schule, ich wollte ja weiterlernen, ne, in der Schule. Und momentan habe ich müssen einrücken. Ich bin ja vor meinem 18. Lebensjahr habe ich müssen einrücken. Am 6. Dezember habe ich die Einberufung gekriegt. Und zwar die Deutschlandsberger und die Volzberger Ämter haben die Akten nicht eingeschickt nach Graz, weil unser Direktor, der Vizane, der Schuldirektor drin, der hat gesagt, ihr könnt es auch nicht weiter bis Oktober, bis April die Schuhe fertig machen, ihr werdet nicht einbezogen. Ja, und ich habe am 6. Dezember die Einberufung gekriegt. Jetzt bin ich zum Direktor gegangen und hat gesagt, sofort umgefahren nach Deutschlandsberg. Und in Deutschlandsberg habe ich den, der was der Vormann war im Hauptamt, der ist ein Kaufmann gewesen von Steins, und der hat bei uns geärgert immer, früher in Rosseck. Den habe ich keinen. Habe ich gesagt, du, ich müsste da. Ja, hat er gesagt, ist ja ein alter Hauptmann drin. Der ist ja ein netter Kerl. Also, der hat gesagt, ich könnte dich jetzt heimschicken, aber ich kann nicht garantieren, ob du nicht morgen schon wieder die Einberufung kriegst. Hab dann gesagt, nein, das ist offen, da mache ich nicht mit. Ich gehe nicht immer von eine wieder heim. Dann bleibe ich geil. Ja, und dann bin ich. Am 6. Dezember habe ich mir das reinrucken.
Das heißt, Sie kamen als Funker dann an die Front?
Ja, mein Gedanke. Ich bin rausgekommen am 6.45 habe ich mir einrucken. Ne?
45, okay.
Ja. Am 45er Jahr, am 28. Dezember, bin ich verschiedet worden. Da haben sie gesagt, du spring hinter dich zum Regiment und bring einen Sammler und dann Notenbatterien. Neige. Da war, wir wissen nicht, wenn die Russen, wenn sie neige Jahr sich angreifen, die bin hinter dich, er hat es geheißen, spring hinter dich. Das waren 12 Kilometer nicht. Ja, aber das war nichts nicht. Und ich bin die Viere gehe, bevor ich zu unserer Flak-Abteilung bin gekommen, da haben sie bei den Wegen nehmen, so Löcher drum gehabt, wo sie die Decken auskennen. Und momentan, wenn ich dort Viere gehe, schießt der Russe mir eine um. Und die zweite ist schon näher gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lege mir so ein Loch rein. Und dann war ich weg. Aber ich hatte das Glück gehabt, dass ich immer bei Niederlegen, dass ich die Hand immer so habe um den Kopf. Jetzt habe ich Luft gehabt. Wie ich bin zu mir selber gekommen, ja, habe ich nichts aufgemacht. Ja, aber die Füße habe ich bewegen können. Jetzt haben die von der Flak gekommen, hat der gesehen, dass ich da unten eine Schuhe bewegen.
Waren sie verschüttet? Waren sie verschüttet?
Ich war verschüttet. Und da hat es mir das Dumme vor. Eingeschlagen, da bei Ohrwaschel, bei den.
Ich habe gelesen, es gab dann einen ungewollten Rückzug vom Massengrab in Nikopol. Was war da damals?
Ja, der Rückzug war von Nikopol. Ich war die ganze Zeit in Nikopol dabei. Das sind viele gefallen. War hier. In der Brovka hin. Da sind noch alle in die Gräber gewesen, bis du narrisch. Unser Regiment ist komplett aufgerieben worden. Einmal. Da war bei uns, wo wir stationiert waren, da ist ein Hütten drin, ist neben Artillerie-Regiment, eine Einheit stationiert gewesen. Und der Kater, der bei der SFA war, der war so wie da zum Bomber runter, circa 400-500 Meter von uns weg. Und wir sind halt dort. Und mein Chef, ich bin ja so pur gewesen auch, sagt, so geh um und bringe eine Notenbatterien und eine Sammler um. Und ich gehe ohne Gewehr raus und gehe um. Und in dem Moment geht's los. Sind die Russen bei uns gekommen. Ja. Und der von der Heeresartillerieabteilung, der hat einer Weil der Hofflot um zwei Panzer vernichtet, der hat noch das Ritterkreuz gekriegt. Und ich habe mir hingedeckt, hinter dem Ding. Ich habe mir gedacht, wenn der mir beim Nahkampf schießt, dann bin ich weg. Da, ich habe immer gesagt, wenn muss er mir beim Nahkampf schießen, da spürst du nichts und bist gut. Und ja, ja. Und dann Moment fährt der russische Panzer vorbei bei mir und ich kann quer. Und der sitzt da oben und ich denken, nur wäre es blöd gewesen, weil wenn ich den hätte angeschossen, dann hätten die anderen auf den Panzer reingeschossen, der Kater mit der SFH. Sie sind rausgefahren und wieder ein Stück weg war, dann haben sie ihn beschossen und haben ihn verletzt, den Panzer. Und der hat mich so liegen geblieben. Ja, da haben wir nachher die haben wir alle angefangen.
Und dann kam es zum Rückzug aus Nikopol.
Da sind wir circa 14 Tage sind wir eingeschlossen gewesen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich auf die Nacht habe Dienst gehabt. Und da habe ich immer die Gottesobersten gehört, die sich gegenseitig geredet haben. Und der General hat alle Regimentskommandeure angerufen und hat gesagt, meine Herren, wir sind ein Ei in einer harten Masse. Dem Ei muss es gelingen, sich aus dieser Masse herauszubewegen. Gelingt es nicht, werden wir von der Masse erdrückt, hat er gesagt. Meine Herren, haben wir uns verstanden? Dann habe ich gewusst, alle, also wir sind eingeschlossen. Ja, ja und dann das sind wir auch noch von der Luftwaffe bedient worden. Die haben Sachen angeschmissen. Da sind wir eine Woche einzeln in den Kessel drin gewesen.
Wie gelang dann die Flucht aus dem Kessel? Wie ging das dann weiter?
Ja, es war so, aus dem Kessel sind wir rausgekommen. Ja, das war, ich kann mich noch gut erinnern, die 100, ich weiß nicht, wie die hat heißen, eine Panzerabteilung, hat angegriffen von außen. Und die haben nachher schon gegen uns reingeschossen. Ne? Und dann sind wir dort befreit worden, sind wir in eine Stadt reingekommen, ich kann mich gut erinnern. Und ich gehe auf, über die Stirn, und da ist eine Schwester irgendwo, eine russische. Und er hat sich gesagt, da sind halt Leute drin. Ne? Und ich muss halt still sein. Ne? Bin reingegangen und ich habe noch Zigaretten ausgetauscht, weil ich habe noch Zigaretten gehabt und die haben nichts zum Rauchen gehabt. Und das hat ihr gefallen, dass ich da, ja, sagen sie, die kennen ja nichts dafür. Ne? Genauso wie mir. Ne? Die sind halt jetzt unsere Gefangenen.
Jetzt quasi im Krieg, bei Ihnen Urlaub und Bau, haben Sie die Waage gehalten irgendwie, gell?
Ja, Urlaub, da war ich schon 18 Monate, 17, 16 Monate war ich eingerückt und dann habe ich einen Urlaub gekriegt. Das war etwa ein Rückzug, mein Gott, da war ich inzwischen, bin ja einmal in ein Ding reingekommen. Bin ich gesteckt in den Dreck drin, bis da auf, habe ich den Rucksack habe ich, und den habe ich unterhalb habe ich treten, damit ich ein bisschen Halt habe gehabt. Und dann haben sie mich wieder rausgefangen. Und da bin ich Urlaub gefahren mit einem Papuenjagd unten. Der war am. Der ist am einen Tag früher geboren gewesen wie ich. Sonst waren wir gleich halt. Eigentlich da sind wir Urlaub gefahren. Und bevor wir Urlaub gefahren sind, das war folgend. Ich war eingeteilt als Funker bei irgendeiner Artillerieeinheit. Und ich habe halt einen Funkspruch aufgenommen. Ist ein Unsicherer gekommen und hat mir beim Nacken gepackt und hat gesagt, nichts gesagt, verschwingt, ist eine Dusche, Johanni. weil er mich gestört hat, wie ich geschrieben habe. Da hat er gesagt, du bist so grob zu mir und du fährst morgen Urlaub. Ja, da, ich lese dich ab. Ja, ist der Zweiske gewesen. Von Salzburg. Der hat mich abgelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie komme ich zum Regiment? Ja, da sage ich, auch wenn die Strippen. Nach der Strippen muss gehen, dann kommst du zu einem, von der Eisenbahn. Und dort ist unser Stehertrupp. Und die geben die wieder eine Strippen in die Hand, und dann kommst du zum Regiment. Ja, jetzt bin ich dort hintere gekommen und die haben, das sind die nicht Tiroler gewesen. Die haben gesagt, du kommst auch nicht singen, kommst du uns nicht davon. Dann haben wir müssen singen, nicht? Dann haben wir eine Musikaudi gehabt. Und ich habe damals die Strippe genommen und es ist ein schlechtes Wetter gekommen. Schneestürme und so. Und momentan habe ich bemerkt, dass ich die Strippe nicht mehr habe. Habe verloren gehabt, bis ich gegangen bin. Und ich habe gesucht, habe es nicht mehr angefangen. Da habe ich gedacht, so, wo gehe ich jetzt hin? Jetzt höre ich einen Hund kommen. Da habe ich gedacht, das ist wurscht, jetzt gehe ich dort hin, wo der Hund geholt hat. Und gehe auf Furz und momentan schreibt mir einer auch halber Rolle. Ist der Eberhard, der Vereibeswahl gewesen, ein Bäcker, der. Ja, servus haben sie, hat er gesagt. No, du, hat er gesagt, bist du eben Regiment, ich hab schon gehört, du fährst morgen Urlaub. Ich hab schon zwei Kartuschen voll mit Bohrenkaffee. Nimmst mit, haben mein Bruder gegeben in Lahner, den Bäcker, vor. Und der hat da frei, wenn er einen Bohrenkaffee kriegt. Ja.
Im Krieg haben Sie Granatsplitter ja nur knapp überstanden, oder?
Ja, da habe ich ein paar gekriegt. Nein, genau. Weil ich Urlaub bin gewesen, habe mir die Fuchsbeeren eine Uhr gekauft. Ja, und die bin einmal mit der Uhr so bei uns. Und unser Sani sagt, der hat seine Uhr verkehrt getragen, als der mit Zifferblatt einweinig. Hat er gesagt, da ist viel mehr geschützt da, als wir so Hausport waren, hat er gesagt. Da habe ich gedacht, ja, ist nicht schlecht. Und am nächsten Tag haben wir müssen in einem Ding sind wir beschossen worden und ich lief unter einem Traktor rein, ist ein Loch gewesen und die holt mir so und da kriege ich einen Splitter und genau auf die Uhr. Ja, und da hat es mir da noch aufgeschoben, ein bisschen. Wenn ich die Uhr nicht hätte gehabt, hätte es vielleicht gepasst, zu einem Heimfahren. Aber so ist es nicht gewesen, aufgeschoben hat. Ne? Ja, genau.
Das Ende des Krieges war dann an der Front ja bald spürbar.
Ja, na, beim Ende des Krieges war ich eingesetzt bei den Pioniere. Und die haben eine Brücke. Ich weiß nicht mehr, Nord, weiß ich nicht mehr. Um in Schlesien. Und haben sie über Fliegerbomben eingeräumt gehabt. Da haben sie gesagt, wenn die Russen umkommen, die lassen wir zuerst drauf und dann schießen wir die Brücken in die Luft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Trümmer. Ja, haben sie gesagt, wir müssen schauen, dass wir eine gute Deckung haben. Weil die Trümmer fliehen weit durch die Gegend. Und so war es auch. Unser Haus hat es auch getroffen, wo ich drin war. Und da bin ich rausgekommen. Und ich gesagt, wo sind unsere? Ja, die sind alle fort. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, ist ja der Krieg schon aus. Ich habe keine Ahnung gehabt, ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann fahren wir. Es ist noch einer gewesen mit einem Fahrzeug. Und ich gesagt, vom Farmer, ja, ich kann ja nichts, ich habe keinen Befehl. Wenn ich nicht mehr da ist, brauchen wir keinen Befehl. Sind wir losgefahren. Ja.
Und dann ging es ja quasi zurück in die Heimat?
Ja, nein, die Bieringer dort sind zwei daheim gewesen. Einer, der Ältere und der Jüngere. Der Jüngere hat selber so Hütten gehabt. Und bei dem habe ich mit viel aufgehalten, bei dem hat er gesagt, du, das sind schon ein Haufen für die Amerikaner entlassen, die da herum sind. Fahren wir runter. Ja, sag ich, wie soll man runterkommen? Es sind 26 Kilometer. Von den Lieben da weg, längs habe ich, ne? Zu, ja, sind wir gegangen. So einen, hat er gesagt, du, ich weiß einen, der hat ein Fahrzeug. Ja, hat er gesagt, ich führe dich runter, aber ich habe keinen Sprit. Sind wir zu den Amerikanern gegangen, Sprit beten. Und die haben uns gegeben. Und der hat den Sprit gekriegt und der hat uns auf Linz geführt. Und in Linz sind wir von einer Stelle zur anderen geführt worden. Alle überfüllt, alles überfüllt. Und wir sind in Linz in die Jahnschule gekommen. In der Jahnschule war eine Station bei mir. Da waren wir ca. 1000 Mann sowas beieinander.
Aber Sie wurden dann ja noch einmal gefangen genommen und kamen nach Pressburg.
Ja, das war von dort weg, hat es geheißen, seid froh, dass ihr schon daheim seid. Und nachher so, gleich sind die Arme aufgefahren mit den Wehen und haben wir müssen auf. Und die Bieringe, die zwei, wo die war, die sind da bei meiner Einheit gewesen. Und ich bin vorn, ich habe immer geschaut, dass ich vorn mehr bin hingegangen. Ich sehe, wie der vorn aufgeschreibt, Döllersheim auf einem Zettel. Und ich sage, du, was ist denn das Döllersheim? Ja, da habe ich gesagt, du, das ist ja ein Truppenübungsplatz, ein Bläder. Ich weiß nicht, da ist drin, wo die Russen sind. Und ich gesagt, du, wieso schreibt der auf wie Döllersheim? Ja, dann haben wir es gewusst. Sind wir alle auf Döllersheim gekommen.
In Gefangenschaft.
Die Gefangenschaft noch einmal. Ja, und dort ist es richtig losgekommen.
Inwiefern?
Einen ersten Tag, einen zweiten Tag, die Haare waren weg. Rasiert überall. Ja, die Haare weg. Das war nachher schwierig, weil die Stiften haben mich wehgetan. Nachher bei dir. Aber ja, hast du nichts machen können. Da sind wir nachher eine Wahl gewesen und da haben wir müssen 300 Kilometer auf Pressburg, von Döllersheim auf Pressburg marschieren.
Zu Fuß?
Zu Fuß. Ja, und unterwegs, wenn einer stiften gegangen ist, da ist der erschossen worden. Und auf die Nacht sind immer noch die 100 Führer zusammentrieben worden, wo einer auf stiften gegangen ist, und da ist 100 Führer mit erschossen worden. Ja. Und das war so üblich. Und ich habe immer gesagt, wenn einer gehen will, weil ich bin Hundertschaftsführer gewesen, wenn einer gehen will, muss er es mir sagen, weil dann gehe ich mit. Weil der Schuss mehr ist so und so. Ne? Und das, um sie sind alle super beieinander gewesen. Ah, kann man sich gar nicht vorstellen. Dann bin ich auf Pressburg gekommen. Und in Pressburg, da ist einer gewesen, der hat so viel Zahnwerk gehabt. Und da kommt einer, ein Tierarzt, ein Zahnarzt hat es geheißen. Ja, der hat gesagt, ich habe nichts. Ein Zahnchen habe ich, aber wie soll ich denn den Zahn ausreißen? Wenn ich so wie sterbe, blärt er. Und dann habe ich gesagt, dann klein wir rein bei der Tier. Haben wir bei der Tier eingeklemmt. Die Tiere zugemacht, den Schädel rausschauen lassen, und da hat sie nichts rühren können. Und der hat den Zahn rausgerissen und dann ist er Seite rausgerungen, nachher vom Mund, und der Schmerz war weg. Und er hat gesagt, mein Gott, da bin ich glücklich. jetzt habe ich keine Schmerzen. Aber wer da hat das? Ne? Aber du hast mir gut gehalten, ich habe die Gier zugehalten. Und wie ich daheim bin bei ihm, habe ich einen plombierten Zaun gehabt. Und dann, der ist wackelig geworden. Die wollten ausreißen, das ist nicht gegangen. Und ich gehe rein nach Steins, weil ich bin daheim bei ihnen aus der Gefangenschaft, gehe auf Steins rein und sage den Zahnarzt, ja, dann habe ich schon, hat er gesagt, du, da hat er mir das erzählt, wie wir den eingeklemmt haben, wie ein zusammengerissen hat. Habe ich gesagt, und der, die dir zugehalten hat, das war ich. Ja, da sind wir gute Freunde waren als zwei. Nein, ja.
Wie und wann kam es dann zur Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft?
Entlassen? Ja, ich sage, in der Nacht, ich bin von dort an Muttersäulen allein gewesen und habe nur ein Stückchen Brot gehabt und ein Stückchen Speck. Das war alles, was mein. Ich hab weder einen Trinkbecher gehabt, noch sonst irgendwas. Gar nichts. Ich habe nichts gehabt. Und jetzt, wenn ich halt ein Wasser hab wollen, wenn ich trinken hab wollen, habe ich halt geschaut, wo das Wasser gerunnen ist. Da habe ich mit dem Fuß ein Loch getreten und habe gewartet, bis das rein war und habe noch was rausgesoffen. Ja. Und nachher, nach 3-4 Tagen, ist mir die Lebensmittel ausgegangen, habe ich nichts mehr gehabt. Dann haben wir gedacht, die Rehe kommen auch davon. Ne? Die fressen das Gras. Und die haben auch angefangen, Gras zu essen. Und da haben wir die, es war im Mai, ne? Und die Fichtenwipfel, und bei schwarz bekreideltes Kreidel, die Gipfel, die sind so säuerlich gewesen, habe ich zusammengesammelt am Mützen voll und die habe ich weggefressen. Und Gras dazu. Und da habe ich ein paar Tage gelebt wie ein Reh. Habe ich gedacht, zu Reh kommt auch der Fall, wenn es Gras frisst. Ja.
Nach dem Krieg dann haben Sie gelitten unter Fieber und auch unter offenen Füßen?
Offene Füße habe ich gehabt. Ja, fürchterlich. Die Nani, meine Schwester, hat mich betreut. Es war ja, wie ich bin heimgekommen, war ja körperlich K.O. Der Doktor Franz von Darmstream, der hat mir geholfen. Der hat immer gesagt, Bruder, ich will dich schon gesund machen, aber du musst das alles tun, was ich dir sage. Ja, ich bin ja nur ein Bruder gewesen. Ja, ich habe gesagt, ich bin froh, wenn mir wer hilft. Ja. Und die Nani hat mir noch gesagt, sie muss das Fenster zu machen, alles. Der Leiker Licht, weil das hat mir alles wehgetan, wenn ein Licht hat reingescheit. Ja, das ist gut gegangen. Die Nani hat mich immer betreut. Und ich bin nachher den Doktor schon entgegengegangen. Nein, genau. Weil er hat mir ein Medikament gegeben, das ich halt ein bisschen für die Fieber, vom Fieber bin weggekommen. Ne?
In Russland kam es dann zur Begegnung mit Ihrem Vater?
Ja, und der will ich die Kappe weiß, muss umtauschen auf Lee. Ja, ich hab die rumänische, hat er gesagt, Leute, das Geld kann man nicht alles umtauschen. Ich sage, wie viel? Ja, hat er gesagt, da musst du einen Roten Kreuz geben, oder irgendwie. Hat er gesagt, nein, dann schick's heim. Ja, und der schickt's aber an den Vater, das Geld, was ich gehabt hab. Und ich krieg ein Schreiben, ohne Unterschrift und ohne Ohren. Ein Geld ist eingetroffen, was soll ich damit machen? Ausfertig, sonst nichts. kein Gruß oder irgendwas. Und ich habe Funkdienst gehabt nachher. Und da habe ich auch gerade so einen Einfall gehabt. Und schreiben mir zwei Seiten lang einen Brief. Und fragen, ob ich schuld bin, dass ich erfüllt bin und so weiter. Jetzt die Fantasie halt von einem jungen Menschen. Ne? Und ja, mit denen wollte ich so. Und dann kriege ich ein Schreiben, das Geld ist schon überwiesen an die Mutter. Und wie ich bin heimgekommen, hat der Jodelbauer gesagt, du, der Vater hat gesagt, wir müssen einmal aufkommen. Er will halt mit mir selber reden. Ne? Und dann sage ich, ich gehe nicht auf. Ja, wenn du was willst, soll er runterkommen. Ja, er hat gesagt, er geht auch mit auf. Und mein Stiefvater sagt, du, ich will mir arbeiten, und ich gehe mit auf. Und der Jodelbauer, der heutige Schmiedbauer, der Linhard Hans, der Bub ist auch mit mir, weil der mit so immer beieinander gehängt ein bisschen. Der ist ein geborener 30er gewesen und ich 24. Und wir sind halt immer miteinander ein bisschen gehängt. Und ich sage, ich gehe da mit auf. Und der Jodelbauer sagt noch, du, ich bin krank, ich kann nicht mitgehen. Und der Vater, mein Stiefvater, gesagt, ich gehe mit auf. Und dann sind wir aufgekommen, als wir bei der Hochzeit alles hergerichtet. Haben sie vorher sauer gestochen oder was? Ja, haben sie alles gerichtet gehabt. Und das war die Wiedersehensfeier praktisch mit dem Vater.
Und dann gab es ja die Episode, wo ihre Frau sie losgeschickt hat, um einen Backofen zu kaufen.
Ja, ja, es war ja so, sie wollte immer, wir haben in der Stube, glaube ich, die eine als der Backofen gewesen. Ja, und im Backofen drin haben wir Kern dort und die Kürbiskern dort und so alles und was dort und alles mögliche. Und sie sagt immer, mein Gedanke, das war halt kaputt, wenn wir einen ordentlichen Ofen kriegen. Und die hat mit dem Verdauststeiermark, mit dem Ofensetzer, habe ich Kontakt aufgenommen. Und ja, das kostet, was ich, 6.000, 7.000 Schilling damals. Schilling waren damals. Und ja, haben wir alles beieinander gehabt. Und ich bin immer auf Deutschlandsberg gefahren und habe immer müssen auf ein Auto warten. Und die sterben, dann die Zöpfen, bei Auslag, da ist ein Motorrad drin, die 175er, die erste 175er. Die hat es früher nicht gegeben, hat es nur die 150 gegeben, dann ist die 175 gegeben. Und ich schaue dort bei der Auslage, kommt der raus, der Chef, sagt er, du, es war was für dir. Ja, sagt er, ich brauche nicht dringend ein Fahrzeug, ich muss immer auf dem Autobus warten, so lange, bis ich heimkomme wieder. Ich sagte, du, was du willst, kannst du haben? Ja, sorry, ich muss es jetzt zahlen. Ja, dann hat er gesagt, brauchst du nichts zahlen? Ja, hat er gesagt, hat dann gesagt, ich kaufe es nur, wenn ich es zahlen kann. Siehst du, kaufe ich es nicht. Das hat 7.500 Schilling gekostet. Und ich habe die 7.500 Schilling zusammengespart gehabt, für den Ofen kaufen. Ne? Für die Mutter. Und dann habe ich das Motorrad gekauft. Ne? Und bin heimgefahren, habe ich zu ihr gesagt, da hast du jetzt deinen Ofen. Mit dem Motorrad bin ich heimgefahren.
Einen heißen Ofen.
Ja, ja, mein Gedanke. Sie ist noch früher gewesen, dass ich auch können aufsitzen. Ne?
Gab's dann nach dem Krieg auch irgendwie ein Aufarbeiten dieser Zeit oder Verbrechen? Gab es sowas dann?
Ohne nach dem Krieg?
Ja.
Ja, nach dem Krieg. Ich habe halt mit meine Robotleistungen müssen machen. Naja, aber sonst ist noch. Es war interessant. Ich bin heimgekommen von der Gefangenschaft. Und am 6. Jänner, 56, bin ich Feuerwehrhauptmann geworden.
Und dann später ging es in die Politik?
Ja, nach der Wahl im 50er Jahr bin ich in Abwesenheit zum Vizebürgermeister gewählt worden. In Abwesenheit, ich war gar nicht bei der Sitzung. Und jetzt bin ich vorgeladen worden nach Steinsberg, bin ich nicht umgegangen. Bin ich vorgeladen worden nach Steins, bin ich nicht reingegangen. Dann ist der Bezirkshauptmann, der Schell, zu mir gekommen. Dann hat er gesagt, du, er muss mich angelaufen. Und dann habe ich gesagt, in Abwesenheit können Sie mir nicht bestimmen, dass ich Vizebürgermeister bin. Das geht nicht. In Abwesenheit können Sie mit mir nicht machen, was Sie wollen. Ja, und da haben, ja, hat er gesagt, dann ist noch Zeit, dann müsst ihr Einspruch machen. Noch ein Ohr machen. Sind wir noch einmal zusammengesessen, wie die sogenannten Revolutionären, sind wir noch einmal zusammengesessen und ja, haben wir gesagt, ja, lass uns, da haben wir da nicht, können wir uns hinten und vorne nichts aus bei den Paragraphen. Haben wir gesagt, ja, gut, dann muss der Baumstelle die Feuerwehr übernehmen und ich übernehme die Gemeindekasse. Ne? Ja, so ist es noch gewesen. Vizebürgermeister bin ich geworden. Dann hat der Gemeindekassier, hat alles am Tisch, welchen Namen gehabt, hat er gesagt, wenn Sie was wollen für den Schlamsberg, sollen Sie selber eintragen machen. Er greift da nichts auf. Ja, und dann haben sie gesagt, das geht nicht. Der Kassier muss die Eintragung machen. Jetzt haben wir müssen tauschen. Habe ich einen Vizebürgermeister müssen weggeben und bin ich Gemeindekassier geworden.
Sie haben ja jetzt eine große Familie, Enkel, Urenkel, sind kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Ihre Frau lebt ja nicht mehr.
Nein, ich bin mit meiner Frau lang verheiratet gewesen und sie war nachher, so, kannst du sagen, 6, 7 Jahre habe ich es müssen betreuen. Ja, das ist, meine Ausfahrt hat halt gelitten darunter. Ich habe fast nie Graz fahren können, weil ich immer bei ihr habe müssen sein. Und die Helga hat viel geschaut, auf ihre, sie war damals ein Dienstl, und die hat auch viel geschaut auf ihre. Ja, und dann ist sie ins Jenseits abgewandert.
Aus diesen fast 100 Jahren ihres Lebens, mit all diesen Erfahrungen, Erinnerungen, den Dingen, die sie erlebt haben, sie haben ja viele Kinder, Enkel und Urenkel, was soll ihre wichtigste und letzte Botschaft an ihre Kinder sein?
Dass sie ehrlich sind. Und ich sage immer zu den Kindern, schaut's, wenn es einem schlecht geht, dass ihr helfen könnt. Wichtig ist, den Menschen kennen. Den musst du immer kennen. Ob er alt ist oder jung, das ist wurscht. Der Mensch ist wichtig, alles andere ist null.